Für die Menschen im Südosten Brasiliens war es eine Katastrophe, als vor fast genau einem Jahr, am 25. Januar 2019, in der Kleinstadt Brumadinho der Damm einer Eisenerzmine brach. Binnen Sekunden riss eine Schlamm- und Gerölllawine Menschen, Häuser und Tiere mit sich. Über 270 Menschen kamen dabei ums Leben. Von 11 Verschütteten fehlt bis heute jede Spur. Dabei hatte nur wenige Wochen zuvor der TÜV den Damm noch kontrolliert und für sicher befunden. Darüber sprechen wir und zwar mit Susanne Fries. Sie ist Bergbauexpertin beim katholischen Entwicklungswerk Miserior. Schönen guten Tag erstmal.
Guten Tag.
Ja, wie kann das sein, dass Ingenieure des brasilianischen Tochterunternehmens von TÜV Süd diesen Damm noch prüfen, nichts beanstanden, dann ihr Gutachten erteilen, dann wird die Betriebsgenehmigung erteilt, ja, und dann diese Katastrophe. Was steckt dahinter?
Ja, der TÜV hat diesen Damm ein halbes Jahr vor dem Bruch geprüft und hat ein Zertifikat dafür ausgestellt. Dem ging aber ein längerer Prozess voraus. Und es ist nicht so, dass sozusagen, dass dieser Dammbruch für den TÜV auch überraschend kam, sondern die TÜV-Ingenieure waren sich sehr bewusst, dass es Probleme an dem Damm gibt und haben auch versucht, die zu beheben, haben Vale, dem Bergbaukonzern, verschiedene Empfehlungen ausgesprochen, waren da beratend auch tätig. Diese ganzen Maßnahmen haben aber leider nicht gefruchtet. Und dann fing ein Prozess an, wo die TÜV-Mitarbeiter sich beraten haben, wie man denn das Zertifikat trotzdem ausstellen kann, obwohl der Damm eben den Anforderungen nicht entspricht. Und das ist genau das Problem, weshalb wir sozusagen auch an TÜV dran sind und an diesem Fall dran sind, dass eben die Energie dahin gerichtet wurde, das Zertifikat auszustellen gegen wieder jeden besseren Wissens, anstatt sozusagen die Behörden und den Bergbaukonzern zu informieren, dass der Damm brechen kann und dann auch die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet werden.
Aber der TÜV bestreitet weiter jegliche Mitverantwortung für den tödlichen Dammbruch. Dabei klingt das ja so, als liege die eigentlich auf der Hand, oder?
Ja, da gibt es jetzt so ein Spielchen, was man letztendlich, glaube ich, auch vorhersehen konnte. Der Bergbaukonzern sagt, ja, wir haben ein deutsches Unternehmen damit beauftragt, die Sicherheit zu prüfen und das Zertifikat auszustellen. Also die sind schuld. Und der TÜV sagt, ja, wir haben aber in unserem Prüfbericht auch ein paar Empfehlungen ausgesprochen. Und deshalb ist der Bergbaukonzern schuld, weil der hat sich nicht an diese Empfehlungen gehalten. Wir sind allerdings der Meinung, dass diese Empfehlungen zum Teil völlig unrealistisch waren und dass eigentlich der TÜV auch gewusst hat, dass die unrealistisch sind. Zum Beispiel war eine Empfehlung eben auf diesem Damm kein schweres Gerät zu bewegen oder keine Erschütterungen zu verursachen. Jetzt liegen aber im Umfeld dieser Mine auch noch diverse andere Minen, wo jeden Tag gesprengt wird, wo es Explosionen gibt, wo es große Erschütterungen gibt. Und insofern, also wenn das eine Bedingung war, dann war die nicht einhaltbar und das muss der TÜV auch gewusst haben. Und insofern denken wir, das ist ein taktisches Spielchen und ist ein sozusagen diesen Vorwurf an Wale weiterzuspielen, ist nicht in Ordnung.
Lassen Sie uns auf die Menschen schauen. Wie geht's denen heute, ein Jahr nach der Katastrophe?
Ja, die Situation ist extrem angespannt. Man muss sich das ja vorstellen, das ist eine Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern und viele, viele Leute haben da in der Mine gearbeitet. Also viele haben Angehörige verloren, viele haben Nachbarn verloren, Freunde, alle sind irgendwie betroffen und das liegt wie so ein Trauma auf dieser Stadt. Viele Leute sind auch müde von diesen ganzen Verhandlungen jetzt mit der Justiz, mit dem Bergbaukonzern, mit allen möglichen Akteuren. Es war ein sehr, sehr anstrengendes Jahr. Die Selbstmordrate ist massiv nach oben gegangen in der Gemeinde. Viele Leute sind auch weggezogen, haben einfach alles zurückgelassen, weil sie das nicht mehr ertragen haben, diese Trauer, dieser Druck auch, diese angespannte Situation und täglich der Blick auf diese Mine, wo dieses Unglück passiert ist und wo der Betrieb jetzt eben weitergeht und weiter vorbereitet wird.
Die Verhandlungen der Opferfamilie mit dem brasilianischen Bergbaukonzern, der die Mine betrieben hat, die laufen und Miserior unterstützt diese Familien. Inwieweit können die denn wohl mit Entschädigungen für verlorenes Eigentum und vor allen Dingen dann auch für die verstorbenen Angehörigen rechnen?
Also es gab einen sozusagen Vergleich, der schon erzielt wurde, die Angehörigen von Vale-Mitarbeitern, also sozusagen deren Familienangehörige direkt bei Vale gearbeitet haben, die haben sich geeinigt, diese Familien mit Vale auf Beträge, die sie erhalten. Es gibt aber sehr viel mehr Familien. Nicht alle, die umgekommen sind, haben ja in der Mine gearbeitet, sondern es gibt auch Familien, die eben indirekter betroffen sind oder deren Angehörige nicht Arbeiter von Vale waren. Und da steht jetzt eben noch aus, wie hoch werden die Entschädigungszahlungen sein, wie umfassend auch eben für Angehörige sozusagen Entschädigungszahlungen, was ja eh irgendwie ein bisschen pervers ist, aber sozusagen, es gibt ja eine Vielzahl von Schäden, dann auch Haus und Hof und die Wasserquellen. Und es gibt sozusagen da noch viel zu beziffern. Das ist noch längst nicht geschehen. Allerdings hat die Justiz schon mal vorsorglich 11 Milliarden Reais, das sind circa 2,6 Milliarden Euro, von Vale eingefroren. Und insofern sozusagen, das zeigt sozusagen in die Richtung, dass die Justiz es auch durchsetzen will, dass Vale diese Entschädigungszahlungen leistet.
Auch die brasilianische Staatsanwaltschaft hat Klage gegen den Bergbaukonzern eingelegt und gegen die TÜV-Tochterfirma. Wie schätzen Sie das ein? Was könnte dabei rauskommen?
Ich denke, die Staatsanwälte, wir haben mit denen letztes Jahr auch gesprochen und die versuchen wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit zu machen. Die Klageschrift, die jetzt vorliegt, ist sehr umfassend, sind fast 500 Seiten, wo nochmal der ganze Tathergang auch ausführlichst geschildert wird und sozusagen die Gefahr liegt, glaube ich, im Moment nicht so sehr bei den Staatsanwälten, die machen, glaube ich, einen guten Job, sondern eher sozusagen auf der politischen Ebene. Die haben damals schon gesagt, im Juni, als wir da waren, wir können ja auch jederzeit ausgetauscht werden und sozusagen die politische große Linie spielt nicht zugunsten der Opfer.
Kurz zum Schluss, welche politischen Konsequenzen sollten jetzt folgen? Was fordern Sie als katholisches Entwicklungswerk?
Ja, zum einen fordern wir, dass alle Unternehmen sozusagen Menschenrechte über ihre Profite stellen. Das sollte selbstverständlich sein, aber das ist es eben in der Praxis nicht. Wir denken auch, dass diese ganze Praxis der Zertifizierung sozusagen überdacht werden muss. Die Staaten müssen wieder die Kontrolle übernehmen über solche großen Betriebe sozusagen und die selber kontrollieren, anstatt diese Kontrolle den privaten Unternehmen zu überlassen, die dann von dem Bergbaukonzern sowohl beauftragt als auch bezahlt werden. Da ist der Interessenkonflikt schon vorprogrammiert und dass das schiefgehen muss, ist eigentlich auch gar nicht so sozusagen so unerwartet.
Der Dammbruch im Südosten Brasiliens, der jährt sich in diesen Tagen über die Lage der Menschen vor Ort und die juristische Aufarbeitung. Ein Jahr danach haben wir gesprochen, und zwar mit Susanne Fries vom katholischen Entwicklungswerk Miserior. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank Ihnen.